Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Moin, herzlich willkommen in der Christusgemeinde Barmbek Süd zusammen mit der Christusgemeinde Bramfeld. Das ist der Theotalk auf persönlichen Wunsch meines guten Freundes, Bruders. Und auch Vorgesetzten Sven Gudau. Moin, Sven.
Das Vorgesetzte, das klingt immer so, als wenn meine Wünsche Befehle sind. Aber so sind wir
jetzt
nicht
organisiert.
Jetzt,
ich stehe ja hier.
Ja, aber so sind wir ja nicht organisiert.
Ja, komm.
So. Okay.
Ja, willst du, soll ich dich vorstellen oder willst du mich?
Ich weiß nicht, ich kann dich auch.
Ja, fang du mal an. Guck mal, ich habe jetzt schon mehr Redezeit
also
als du, das ist nicht normal.
Ja, das letzte Mal habe ich das nicht so gemacht, ne, irgendwie. Wir machen das diesmal anders, ja. Also Daniel, ne? Daniel ist genau der richtige Mann, gerade in der richtigen Zeit in dieser Gemeinde, also in der wir jetzt hier gerade zu Gast sind, in Barmbek Süd. Daniels Vorbildung ist, dass obwohl er eigentlich nicht so wahnsinnig viel Lust hat, sich in bestimmte Sachen reinzubegeben, hat er irgendwann mal gesagt, ich rappe. Na, also das hat er ja irgendwie, das hast du ja ein paar Jahre lang gemacht und du hast das erstaunlich gut gemacht. Also mir geht das tatsächlich so, dass ich bis heute gerne höre, zwischendurch läuft Dane bei uns, na, also tatsächlich. Und ich finde, das ist textlich richtig gut und dieses textlich gut, das hat sich ja bis heute gehalten, auch wenn das Rappen selber nicht mehr Thema ist. Du bist verheiratet, hast Kinder und siehst trotzdem ganz gut aus. Ja, Daniel.
Ja, Sven, du hast keine Corona-Matte. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich hier mit jemandem stehe, der so ähnlich wie ich gucken muss, was macht er mit den Haaren. Aber Sven, du siehst gut aus. Sven hat 3 Kinder, die deutlich älter sind als meine. Auch richtig 3 tolle Kids, aber schon erwachsen, soweit ich das überblicken kann. Sven ist Pastor in der Christusgemeinde Bramfeld. Und ich habe super viel von Sven gelernt. Ich habe jetzt selber die große Freude, auch Leute mitzubegleiten in Pastorenberufen. Ich habe gerade neulich, Sven, in meine Notizen aus dem Vikariat geschaut, was du uns da so beigebracht hast. Und ich merke, inzwischen sage ich Sätze, die du mir mal gesagt hast. Und es ist irgendwie so übergegangen in Fleisch und Blut. Vielleicht kenne ich, das darf ich eigentlich nicht, aber mancher Satz, den kann ich besser rezitieren von Sven Gudau, als ich jetzt wüsste, wo hier was zum Reich Gottes steht. Aber gucken wir mal. Und das ist auch unser Thema heute, Reich Gottes, ne?
Reich Gottes.
Das war dein Wunsch.
Genau. Und zwar dachte ich irgendwie so, wenn wir einsteigen ins Reich Gottes, also wir können über das Reich Gottes mal gucken, wie lang das heute wird, ne? So. Aber wenn wir einsteigen ins Reich Gottes, dachte ich mir, Daniel, wir steigen mal damit ein, dass dein Ältester irgendwie aus der Kinderstunde, aus dem Kindergottesdienst, weiß gar nicht, wie das bei euch heißt, ne, irgendwie rauskommt und beim Mittagessen irgendwie zwischen Kartoffeln und, keine Ahnung, sagt, Papa, die haben heute geredet vom Reich Gottes und dich fragend anguckt. Was sagst du deinem Kind, was ist das Reich Gottes?
Also du hast mir das ja so 2 Minuten gesagt, bevor wir gestartet sind, was ich total cool finde, weil spontan bin ich meistens nur lustig, aber nicht so, ja, wenig so irgendwie. Und ich glaube, wenn ich ihm das erklären würde, wenn ich mit ihm was lesen würde, würde ich mit ihm Offenbarung lesen, vielleicht, also es ist das letzte Buch der Bibel.
Echt, die Offenbarung?
Ja, pass auf, ich erkläre ich jetzt, ich würde mit ihm vielleicht Offenbarung 21 lesen, einfach weil jeder Anlass, Offenbarung 21 zu lesen, ist ein guter Anlass, den würde ich zum Beispiel nehmen, weil Kennzeichen von dem, was das Reich Gottes ausmacht, die sind hier drin, sowas wie kein Tod mehr, kein Schmerz mehr, keine Sünde mehr, kein Satan mehr, Gott ist da, Gott ist überall und Gott ist alles in allem irgendwie so. Also wenn ich mit ihm was lesen würde, so, also ich finde Reich Gottes, wir können ja gleich mal drüber streiten, Reich Gottes ist irgendwie der eine Buchdeckel und der erste Buchdeckel wäre für mich auch Reich Gottes. Reden wir gleich mal drüber. Oder um ihm das mal so, wenn ich ihm das so aus unserem Familienkontext erklären würde, würde ich vielleicht über Tischmanieren reden. Und ich würde sagen, Also wir bei uns in der Familie, wir haben so eine bestimmte Art, wie wir Sachen machen. Das hat ja jede Familie, hat so ihre Kultur und diese Kultur wird geprägt durch den Willen von Mama und Papa oder wer auch immer da das Sagen hat. Und zum Beispiel bei uns ist Kultur, dass wir so ein Tischgebet haben vor dem Essen. Und die Kinder sind immer irritiert, wenn wir das mal irgendwie aus irgendeinem Grund weglassen sollten. Dann gucken sie, ja, wir haben noch gar nicht gebetet. Und vielleicht würde ich im Reich Gottes auch damit erklären, dass das wie die Kultur ist, die Gott sich wünscht. Letztlich, und das ist jetzt halt noch ein bisschen weiter, ist Reich Gottes, Einfluss Gottes, ja, Herrschaft Gottes, der Wille Gottes, wo das stattfindet. So würde ich das irgendwie so. Das wäre mein Spontanes.
Ne? Du hast offensichtlich ein sehr aufnahmefähiges Kind. Das ist top.
Ja, super. Ich glaube, die Tischmanieren würden ihm helfen.
Ja, das verstehe
so,
ich.
So, ja. Wie gehen wir in der Familie miteinander um? Irgendwie ja. So. Ja, okay. Dann spiele ich den Ball erstmal zurück. Und wenn du, also Zeugen Jehovas stehen vor der Tür bei deinem Nachbarn.
Ja.
Die reden auch vom Reich.
Ja, das stimmt. Die reden. Die so nennen ja ihre Gottesdiensträume nennen die Reichsgottesseele. Also da kommt das Reich Gottes, kommt da bei denen richtig in der Begrifflichkeit drin vor. Ja, ist richtig. Also wenn mein Nachbar vor mir steht, irritiert, also in meinem Fall würde mein Nachbar Ralf heißen, na, also wenn Ralf vor meiner Tür stehen würde und sagt so, Reich Gottes, ne, also irgendwie, wovon reden die da? Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich damit anfangen, was das Reich Gottes nicht ist. Und es gibt ein...
Smart.
Ja, das ist...
Guter Move. Den hätte ich...
Was? Ja, weiß ich nicht. Also,
doch, das ist gut. So,
weil es gibt einen Text, der hat total die Kirchengeschichte geprägt, von Augustin, ne, Augustinus, oder August, also ne, so der Augustinus, ne, der hat nämlich geschrieben sozusagen über das Reich Gottes und der war sich irgendwie in seinem Text nicht so völlig sicher, ob das Reich Gottes etwas ist, was sich auch irgendwie politisch verwirklicht oder doch oder nicht oder irgendwie sowas. Also er schwimmt, finde ich, in seinem Text so ein bisschen hin und her. Und das hat dazu geführt, dass die Kirche, also Augustinus hat so um 400 nach Christus geschrieben, ist, also genau, ne, und war ein toller Typ irgendwie, so hat irgendwie ganz nett, also den lese ich eigentlich gerne so, das ist irgendwie immer ganz witzig. Und der hat aber, das hat dazu geführt, dass in den Jahrhunderten danach die katholische Kirche, die eine große Kirche, ne, also so, dass das, der Mainstream, der christliche Mainstream in der Gegend, in der wir jetzt leben, so, ne, dass die immer irgendwie auch so ein politisches Ding hatten. Also es gab immer so dieses, na, also Kaiser von Gottes Gnaden und irgendwie, das hat sich immer alles sehr vermischt, ne. Und da würde ich sagen, nee, das Reich Gottes, das Jesus predigt, ist, Jesus sagt das mal, ist nicht von dieser Welt. Also er hat mal einmal so ein Gespräch ja mit einem Typen, der von Rom in Israel sozusagen die Besatzungsmacht vertritt. Und da sagt er ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er sagt erstmal, also mein Reich hat einen ethischen Anspruch und hat einen spirituellen Anspruch und so weiter, aber hat nicht einen politischen Anspruch. Aber das ist natürlich ein ganz merkwürdiges Ding, weil ein ethischer Anspruch und ein politischer Anspruch, also das sind ja... Die hängen ja dicht beieinander. Ne? Wenn ich keine Ethik habe, dann habe ich auch eine Mistpolitik. Habe ich viel Ethik,
ja, ist meine Politik vielleicht hoch. Ethik, wollen wir das nochmal ganz kurz?
Ja.
Oder meinst du, Ethik ist so...
Hau ruhig rauf.
Machen ist Ethik. Was wir tun.
Ja.
Was wir tun.
Genau.
Also
genau.
Wie
Moral.
Im Verhalten. Genau. Genau. Aber vielleicht ist auch Ethik allen klar. Aber ist mir überhaupt
nicht. Nee, alles gut. Und also da würde ich, also glaube ich, meinem Nachbarn würde ich versuchen zu erklären... Jesus redet vom Reich Gottes, weil er also sagt, Gott regiert, aber dieses Gott regiert soll man sich nicht in erster Linie vorstellen als, okay, und jetzt gibt es hier seine Statthalter, Kirchen, Priester, Zeugen Jehovas, wie auch immer, ne? Und die zeigen jetzt, wie das geht und wie auch immer und irgendwie sowas, ne? So soll man sich das nicht vorstellen, sondern, ja.
Das ist ja, also ich... So, ne, wir gucken, also das ist zum Beispiel was ich jetzt auch erst neulich ja, mir bewusst geworden ist, weil das war ja zumindest im Judentum lange, lange anders, die Erwartung. Ja. Ne? Also ja. Wenn ich da mal so reinschwenken darf, so im Alten Testament gibt es so einen Begriff, also besonders bei den Propheten, das ist der Tag des Herrn. Und da war, ja. Also da war das Reich Gottes letztlich war sehr sichtbar, war absolut auch politisch, weil viel von Reich Gottes war immer im nationalen Kontext von Israel gedacht. Und sie haben gedacht, dass derjenige, der dieses Reich Gottes beginnt, eben in Macht kommen würde, der Messias, der gesalbte König von Gott gesandt. Und deswegen waren die auch so irritiert. Und das ist ein absoluter, sag ich mal, so ein Gamechanger, ja. Dass mit Johannes dem Täufer so einer der letzten, er ist ja so der letzte in dieser langen Linie der alttestamentlichen Propheten irgendwie, der dann selber vielleicht irgendwie also sagt, ne, jetzt Reich Gottes und so weiter. Und Jesus bringt das Reich Gottes und das ist so ganz anders an vielen Stellen, als es erwartet wurde.
Es hängt auch, ne, der Tag des Herrn im Alten Testament wird auch Tag des Zorns genannt. Und das war, also für die Leute war einfach klar, das bisherige Ding, das wird sozusagen, also das wird wie ein Knall, wird das rüberspringen in einen anderen Zustand. Und dann wird alles cool und chillig und das Kind wird am Loch der Natter spielen und da wird nichts passieren und Lamm und Löwe weiden zusammen und wie auch immer. Ne? Aber damit das passieren kann, wird erstmal so ein reinigendes Gewitter über die Welt gehen und wird alle Bösen und Finsteren und alles weg und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt kommt Jesus und redet davon und sagt, das Reich Gottes ist angebrochen, das Reich Gottes ist jetzt da, das Reich Gottes ist jetzt hat das begonnen. Gott regiert und die Leute gucken sich um und sagen, wo ist der Knall? Wo ist der Knall? Und warum gibt es noch römische Besatzungssoldaten in unserem Land, wenn das Reich Gottes begonnen hat? Tatsächlich, Jesus durchbricht erstmal diese Vorstellung von America first, Israel first, ne, durchbricht er und sagt, nee, darum geht es eben gerade nicht. Es geht nicht um Politik.
Ja, ich glaube, Johannes, der Täufer, ist ja selber irgendwann so ein bisschen irritiert.
Ja, genau.
Ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, wenn man die Bibeltexte so liest, was das eigentlich für, und Jesus war ja im jüdischen Kontext da unterwegs, was das für die Menschen bedeutet hat. Der kommt dahin, die haben alle diese Erwartungen, so wie wir eine Erwartung haben, wie Weihnachten abläuft oder wie eine Einschulung, also sowas von Ewigkeiten tradiert. Es ist, so wird es ablaufen und dann läuft es nicht so ab. Und dann ist Johannes eben jemand, der so sein Leben, ja, hat wörtlich dafür verwettet hat, wie die Sachen hier laufen, kommt dann ins Gefängnis und er sieht bei Jesus Sachen, die zu diesem Tag des Herrn gehören, auch zu dem Reich Gottes, Heilungen und so weiter und so fort. Ja. Aber ihm fehlt eben die Entmachtung der Römer oder was auch immer so. Und er ist dann schon im Gefängnis und lässt nochmal nachfragen. Lieber Cousin Jesus, wie ist denn das? Bist du der Messias? Bist du der, auf den wir warten? Also genau, also und da, dass sich überhaupt 12 letztlich auf Jesus einlassen, ist an sich schon erstmal ein Wunder, finde ich. Also wenn man sich bewusst macht, wo die herkommen, jetzt geschichtlich und was die eigentlich immer gehört haben, was die von Menschen wie dir und mir gepredigt bekommen haben, ne, da ist ja eigentlich erstmal anders gewesen, die Erwartung. Ja. So. Ja, das finde ich total spannend.
Ja, ich glaube eben schon, die haben in den Synagogen zusammengesessen und haben sich gegenseitig darin bestärkt, die Römer werden nur noch eine Zeit lang da sein, weil der Messias kommt. Und dann wird das alles anders sein. Und dann kommt der Messias, er kommt ja erstmal nicht als Messias. Ne? Als Jesus um die Ecke kommt, ist es ja nicht so, dass er sagt, ich bin der Messias und Folgendes sage ich euch, sondern er kommt wie ein ganz normaler Gelehrter seiner Zeit, völlig normaler Rabbi, dann doch in manchem ganz anders. Ne? Also ich fände immer ganz spannend, wenn man über Reich Gottes nachdenkt, ist so, wie das anfängt. Also normalerweise ist es bei einem Rabbi so gewesen in der damaligen Zeit, dass wenn du Schüler eines Rabbi werden wolltest, dann bist du da hingegangen. Ja, ne? Also du hast ja irgendwie zu Hause gelernt. Das muss man sich echt schlimmer vorstellen, finde ich, als die Medizinerprüfung. Ne? Also die mussten richtig was drauf haben und dann sind die zu einem Rabbi gegangen und haben gesagt, Rabbi, ich möchte bei dir Schüler sein. Und dann hat er mit denen so ein Testding gemacht und das war ziemlich heftig. Und dann durfte man vielleicht Schüler eines Rabbis sein. Und bei Jesus ist das ja anders. Also Jesus läuft durch die Gegend und zeigt auf irgendwen und sagt, hier, ne, Micha, ich will, dass du mir folgst. Daniel, ich will, dass du mir folgst. Na, also es ist irgendwie, auch da merken wir wieder, tatsächlich kommt Jesus und sagt, Gott regiert, es ist eben tatsächlich das Reich Gottes. Gott ist König und man bewirbt sich nicht für dieses Reich, sondern das Reich greift dich. Der König kommt und sagt, ich will, dass du mir folgst. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du mir hinterherläufst. Also es, in gewisser Weise ist er schon anders als die anderen Lehrer, ne? Aber kommt natürlich völlig ohne, ne? da ist kein Prunk, kein Geld, keine militärische Macht. Er ruft überhaupt nicht dazu auf. Also 0,0.
Gar nicht. Also dieses, deswegen, da musste ich auch noch dran denken. Ich wollte euch das auch noch erzählen. Also es gibt diese ganz bekannte Stelle, wenn du im Kindergottesdienst gewesen bist, kennst du die Speisung der 5000. Und das ist so ein großes Wunder. Und dann sind sie begeistert auf einmal und sagen, okay, das Reich Gottes, es fängt an, das, worauf wir so lange gewartet haben. Und dann wollen sie ihn eben zum König machen, mit Macht, mit Gewalt, ihn dazu zwingen. Und Jesus wehrt sich dagegen und entzieht sich dem Ganzen. Ne? Also es ist so eine besondere Stelle, wo man auch merkt, nee, wir bringen nicht das Reich Gottes. Also auch das. Ne?
Das kann man ganz schön, also diesen Wechsel liest Johannes 6, ne? Also rund um Johannes 6.
Siehst du, ich muss das nachschlagen, Sven. Du hast die...
Das habe ich nur zufällig im Kopf. So in Johannes 6 gibt es diesen Wechsel. Und das ist total krass. Am Anfang von Johannes 6 folgen Jesus Tausende von Leuten. Und am Ende von Johannes 6 folgen ihm noch 12. Und man merkt richtig...
Was hat er falsch gemacht?
Man merkt richtig, wie Jesus es darauf anlegt, zu sagen, entscheidet euch, wollt ihr mir folgen oder wollt ihr irgendeinem Konzept folgen? Irgendeinem, der euch Brot gibt und der euch versorgt und irgendwie so. Und da sage ich euch gleich, nee, das werde ich nicht sein. Sondern er ist wirklich der Herr. Er ist der König. Naja, und es ist einfach nur die Frage, willst du ihm komplett folgen? Ja oder nein? Das ist ziemlich krass.
Ja, also ich glaube, Johannes 6 ist echt gut, dass du das erwähnt hast. Genau, es geht dann weiter. Jesus sagt hier natürlich auch sehr krasse Sachen mit Blut trinken und so weiter. Dann kommt es zu diesem Konflikt im Gottesdienst, ne, in der Synagoge sozusagen. Dann hauen alle ab und wirklich nur die 12 bleiben noch da. Und das Ganze endet dann kurz vor Kapitel 7 mit, wo Jesus sagt, ich habe euch erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Schon ganz anders, als sie sich das so gedacht haben. Ne? Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ich glaube, das habe ich vor 2 Jahren es gibt so eine Pastorenanwärtertagung von unserem Gemeindeverband und es hat ein Student vorgetragen und das habe ich damals zum ersten Mal gehört, muss ich hier mal bekennen, dass wir gar nicht das Reich Gottes bauen. Also wir sagen das immer so, wir bauen Reich Gottes, aber wir bauen es gar nicht. Also so, das fand ich total interessant, weil Jesus baut das Reich so. Also wir beugen uns seiner Herrschaft. Das können wir gleich nochmal drüber reden vielleicht auch. Ne? Wie werde ich Teil von diesem Reich Gottes und der Königsherrschaft? Aber so in der Bibel sind wir nicht diejenigen, die das Reich bringen. So. Also ne, die Zeloten, das waren damals Leute in Palästina, die gedacht haben, okay, wenn Gott sich so viel Zeit lässt hier mit seiner Königsherrschaft, dann wollen wir mitwirken und das Ganze selber in die Hand nehmen.
Das ein bisschen und beschleunigen.
Ein bisschen beschleunigen mit Waffengewalt und die Römer rausschmeißen. Das hat ja Jesus auch kritisiert, ist stark. Und man merkt, dieses auch mit den Gleichnissen könnten wir uns auch nochmal anschauen. Das Reich Gottes bauen wir nicht, sondern wir sind Teil von dem Ganzen.
Ja.
Und indem wir Teil von dem sind, breitet es sich aus.
Ja.
So. Wollen wir drüber reden, wie man Teil vom Reich Gottes wird? Oder
ich würde gerne mal einmal leicht widersprechen von dem, was du sagst.
Ja. Ne?
Also kann ich mal auf Kerussin eingehen?
Mach.
Okay. Also es gibt dieses Begriff, der wird in unserer Bibel heißt das häufig, also es gibt Bibeln, da wird das mit Predigen tatsächlich übersetzt. Ne? Verkündigen ist aber eine häufige Formulierung dafür. Ne? Und der Kerux, das fand ich immer, also das Kerussin heißt das Tu-Wort, ne? Verb. Und Kyrix ist sozusagen das dazugehörende Nomen. Und der Kyrix ist ja eigentlich der, also wenn in Rom ein Gesetz verabschiedet wird, dann gibt es einen Kyrix, der kriegt das Gesetz in die Hand. Der läuft jetzt in die Provinz Jerusalem, also wie hieß das damals eigentlich, Judäa, ne? In die Provinz Judäa. Und wenn der dann in Jerusalem, also am Sitz des Statthalters, dieses Gesetz vorliest, dann ist dieses Gesetz, das in Rom verabschiedet wurde, auch in Israel gültig. So, und dieses Diese Tätigkeit, die wird mit Kerusein beschrieben. So, und jetzt nimmt Jesus dieses merkwürdige Wort, und die Bibel benutzt das ja ganz viel, Kerusein, also Paulus benutzt das, ne, die Evangelien benutzen das, wenn sie von Jesus erzählen, sagen immer wieder, also benutzen das, und das hat für mich schon so ein bisschen diesen Charakter, dadurch, dass ich dir sage, Gott regiert, baue ich das Reich Gottes. Nämlich, also ich sage dir, was Wahrheit ist, dass dieses Gesetz, nämlich dass Gott Herrscher ist und König und Richter, dass vor Gott alles zu verantworten ist, kommt dadurch für dich in, ja, also wird zum Anspruch dein Leben. An diesem Gesetz wirst du gemessen. Also ein bisschen baue ich dadurch schon das Reich Gottes.
Ja. Ja, genau. Also ich in Lukas 10 gibt es die Aussendung der 70 ja. Jünger.
Ja.
Und dann sagt Jesus auch, dass sie den Leuten sagen sollen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ja. Sozusagen. Also ja, natürlich haben wir auch eine aktive Rolle in dem Ganzen. Ich hatte jetzt gedacht an die Gleichnisse, wo und vielleicht, das sind ja oft so landwirtschaftliche Gleichnisse mit dem Acker und dem Weizen und dem, was so irgendwie Sachen, wo ich keine Ahnung von habe und wo es immer auch so eine menschliche Komponente gibt. Ich sehe die Saat aus oder und so weiter. Mhm. Aber das, wie sich das Ganze dann ausbreitet, also Senfkorn wird groß oder in dem Acker wächst dann Frucht oder so, das ist letztlich nicht die menschliche Komponente. Ja. So irgendwie, also vielleicht sind das dann irgendwie zwei Wahrheiten, die sich irgendwie ergänzen, dass Gott letztlich derjenige ist, der das bewirkt und ich kann da mitmachen und mich beteiligen, also einklinken in das, was er tut.
Ja.
Also das ist zumindest, mir als Prediger ist das, also da bin ich dir dann doch, gebe ich dir dann doch recht, mir als Prediger hilft das total, weil oft empfinde ich dann so einen Druck, Daniel, mach's jetzt richtig oder so. Und dann aber zu wissen, also am Ende liegt es gar nicht an mir, ob jetzt eine Person sich richtig Jesus zuwendet oder von ihrer Sünde überführt wird oder so. Ich schmeiß einfach großzügig irgendwie diese Samen raus, das Wort Gottes und Kerusein, und dann gucken wir mal, was Gott in dem Ganzen macht und auch wie der Mensch reagiert. Und wollen wir jetzt über den Eintritt ins Reich Gottes reden?
Ja, gerne. Sterben.
Sterben. Ja.
Tod.
Ja. Sterben, Tod. Okay, mach du mal Sterben, Tod und dann mache ich meins.
Ja, man kommt nur tot ins Reich Gottes.
Ja.
Also da ist die Bibel ja, finde ich, ziemlich eindeutig. Mhm. Ne? Also Jesus kommt, stellt sich vor die Leute hin und sagt, Gott regiert. Ne? So, das ist die Wahrheit, die er ausspricht. Und gleichzeitig ist es ja so, dass er beschreibt, welchen Anspruch Gott an unser Leben hat. Und an dem, also wenn wir den ernst nehmen, diesen Anspruch, zerbrechen wir an diesem Anspruch. Ne, das geht, also das kriegen wir einfach nicht auf die Rolle, das schaffen wir nicht. Und den Ausweg, ne, den die Bibel uns aufzeigt, den Jesus uns aufzeigt, ist, wenn man so will, sein eigenes Leben. Er lebt im Gehorsam gegen Gott. Er stirbt und wird von Gott auferweckt aus den Toten. Und jetzt kommt ja Jesus, also kommt Gemeinde zu uns, kommt das Reich Gottes zu uns in Form von Leuten, als Christen zu uns um die Ecke und sagen uns, und das ist heiß, was die Bibel sagt, finde ich an der Stelle, die sagt, wir haben die Chance zu sterben im Hier und Jetzt. Wir können unsere bisherige Existenz, unser bisheriges Leben in den Tod geben, weil wir merken, so kommen wir nicht. So passen wir nicht an Gottes Tisch, um mal das Bild von ganz am Anfang aufzunehmen. So, ich schaffe das nicht. Ich gehöre da nicht hin. Wenn ich da sitzen würde an seinem Tisch, ich würde mir so falsch vorkommen. Na, und Gott sagt, ja, stimmt auch. Da, wirklich. Also, du passt da nicht hin. Und was machen wir denn jetzt? So, ne? Und die Lösung ist, dass Jesus kommt und sagt, lass uns tauschen. Du kriegst mein Leben, meine Existenz, meine Heiligkeit, meinen Herzschlag, den kriegst du geschenkt. Und ich nehme alles von dir. Aber das, was ich von dir nehme, das sage ich dir gleich, damit gehe ich ans Kreuz. Damit sterbe ich. Also wir sterben und werden neu reingeboren hier in diesem Leben in das Reich Gottes.
Ja, Genau, gebe ich dir recht. Kannst du die Metapher nochmal praktisch machen? Also hört jetzt, das hören jetzt irgendwelche Leute und sagen, was? Also was, wie sterbe ich denn? Also,
ne, ja. Wie, genau.
Das muss man jetzt, ne, also angenommen, du willst sterben, wie stirbst du? Mal gucken, ob was mit diesem Video noch passiert im Internet. Pastor Sven Godau erklärt, wie man stirbt, wenn man sterben will.
Okay.
Mach's mal richtig praktisch. Gib mal.
Gut.
Okay, ich höre hier auf.
Also ich finde die Antwort, also es gibt drei Antworten. Es gibt eine formal richtige und die heißt schlicht und ergreifend, ich lasse mich taufen. Also die Taufe ist der sichtbare Schritt, der vorgeschriebene Schritt der Bibel, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Der vorgeschriebene Schritt der Bibel ist, ich lasse mich taufen. So, das ist jetzt formal richtig, aber ist natürlich also viel zu wenig. So, das andere ist, tatsächlich, ich drehe mich um zu Gott und ich sage, ich bin es nicht wert. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dich. Ich will den völligen Takeover. Ich will, dass du mein Leben in die Hand nimmst. So, ne, das ist mal ein grundsätzlicher Beschluss, den ich mal fassen muss. Und wenn das und Taufe zusammenkommt, top. Also irgendwie so. Ne? Und dann gibt es die dritte Antwort, finde ich. Es ist eigentlich ein tägliches Sterben. Also ich, auch wenn ich im Reich Gottes bin, ne, es ist ja trotzdem so, dass irgendwie alle meine Reflexe, alle meine gelernten Angewohnheiten, also so das, was du sagst, die Kinder sitzen am Tisch und also ne, und jetzt alles, was so, worauf ich gerade Bock habe, was ich an diesem Tisch so mache, jetzt zu lernen, nee, das gehört hier hin und das gehört hier nicht hin und so und das und sich auch darin wohlzufühlen und so weiter, das ist, finde ich, das kriegst du dann so Tag für Tag.
Das ist dann schon wieder Leben im Reich Gottes. Das ist ja nicht,
ja,
also genau. Die zwei ersten sind ja so Eintreten ins Reich Gottes, ja. Und das dritte wäre dann so, wie lebe ich im Reich Gottes?
Ja, ich will das nur, ich nehme das mit rein, auch in den Eintritt, weil ich befürchte, wenn wir sagen, mein Eintritt ins Reich Gottes ist, hier bin ich und ne, ich will sterben, ich will auferstehen mit dir und irgendwie alles soll neu anfangen, so, ne? Dann befürchte ich, dass Leute denken, okay, und danach ist alles, fühlt sich alles anders an. Es ist zwar alles anders, aber es fühlt sich nicht anders an. Das ist so ein bisschen, ich finde das Bild schön, von der Adoption. Also, ne, ich war ein Waisenkind und hatte keine Eltern und dann kamen Leute um die Ecke und die haben mich adoptiert und innerhalb von Sekunden werde ich vom Nichtkind zum Kind. Ich bin dann immer noch dasselbe Mädchen, derselbe Junge, ne, so, aber ich bin eigentlich ein ganz anderer. Auf einmal bin ich ein Kind. Und jetzt lerne ich das irgendwie so und dieses Ich bin Kind, das hat zwar mit einem Moment angesetzt, aber jetzt, ja, jetzt wird das Realität und so, ja.
Also genau, beim Eintritt in das Reich Gottes habe ich hier an so eine ganz bekannte Bibelstelle aus Markus-Evangelium gedacht. Markus-Evangelium ist ja sehr zackig geschrieben, so im Vergleich zu Lukas, zum Lukas-Evangelium oder so. Also es ist so der Klassiker, wenn man im Hauskreis mal ein Evangelium lesen will, Markus, weil das geht schnell. Das geht schnell, genau. Und das Markus-Evangelium, man fällt so in die Action rein und dann heißt es in Markus 1, Vers 15, das ist quasi dann so, ne, die erste Predigt und da sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dieses tut Buße, Metanoia, das wäre für mich jetzt so dieser Eintritt, dieses ich gehe in die eine Richtung, tüdelüdelüd, ne, also ich bin eigentlich kein Weise, sondern ich habe einen Vater, den Vater der Lüge und so weiter, können wir später nochmal drüber reden. Und dann drehe ich mich um und wende mich Jesus zu. Und das ist ja in dem Moment auch dieses Selbstverleugnen, dieses Sterben, dieses, wo Jesus sagt, ne, wer mir nachfolgen will, also sich umdreht, Metanoia macht, der muss sich selber verleugnen.
Ja.
Der muss selber, also der muss zu sich Nein sagen, zu was auch immer er vorhatte, sei es irgendwie im Beispiel vom reichen Jüngling, Geld ist das Wichtigste, nein, jetzt ist Jesus das Wichtigste und so weiter. Und da ist dieses Umkehren ist sozusagen der Eintritt in das Reich Gottes. Also einfach als Ergänzung gedacht. Ich würde widersprechen mit der Taufe und so weiter.
Nein,
Leute, lasst euch mal taufen. Also manche von euch, das geht alles viel zu lang. So. Manche taufen zu schnell, aber wir in der Freikirche, wir warten manchmal ein bisschen zu lang.
Jo, ist richtig. Ich würde das Wort gerne mal einmal erklären, Metanoiete, weil du es gerade verwendet hast. Ne? Also tut Buße. Also Buße ist irgendwie, führt gedanklich, finde ich, echt in eine falsche Richtung, weil Buße ist irgendwie das, also die Assoziationsketten, die in der Gesellschaft hochkommen beim Begriff Buße, sind ein bisschen schräg manchmal. Metanoiete, Meta, das gibt es zum Beispiel bei Metamorphose. Ne? Also Metamorphose, da ist eine kleine Raupe, hässlich und haarig, und dann macht die was? Ne? Metamorphose, und danach kommt der Schmetterling raus. So, ne? Also Meta wird verwendet, wenn sich etwas verwandelt. Ne? Also irgendwie wird etwas ganz anders. Ne? Also Meta, ne? So. Und Metanoiete, also das fand ich mal ganz witzig. Ich hatte einen Pastor, der uns an der Uni als Studenten begleitet hat. Und der hat gesagt, das könnt ihr euch ganz einfach merken. Geht einfach davon aus, dass das Wort nose im Englischen von neuete kommt. Also riechen. Ne? Also so, wohin rieche ich? Also metaneuete ist, ich rieche woanders hin. Fand ich total witzig. Also seitdem kann ich mir das merken. So, ne? Und also ein Bild, das habe ich irgendwie die letzten Jahre immer mal wieder verwendet, das finde ich aber, das drückt es tatsächlich ganz gut aus. Gibt es ja heute wieder weniger, aber eine ganze Zeit lang konntest du immer genau sehen, wo bestimmte Satelliten am Himmel hängen, weil dahin waren die Schüsseln ausgerichtet an den verschiedenen Balkonen. Ne? Und Metanoiete ist eigentlich, ich drehe meine Schüssel von welchem Sender auch immer, ne, dem Vater der Lüge, ich drehe meine Schüssel hin zum lebendigen Gott. Also ich empfange von ihm jetzt meine Programme, von ihm meine Weisungen, von ihm auch nach ihm will ich mich ausrichten, ich will ihn riechen. Also so Metanoiete, das hat mir irgendwie geholfen, das zu catchen.
Das ist cool. Ich glaube, also da ich doktor, ich klebe da nochmal eben so Post-it-Note-mäßig nochmal das Vaterunser ran, dass wir in unserer Gemeinde, macht ihr das eigentlich auch? Wir beten das jeden Sonntag?
Nee, so eine, nee, aber das liegt so an mir, dass wir das so wenig beten. Ich, okay, glaube, wenn ich da nicht so im Weg stehen würde, dann würden wir das mehr beten.
Siehste, also wir beten das tatsächlich jeden Sonntag bei uns im Gottesdienst.
Dafür sprechen wir immer den aaronitischen Segen.
Wir machen ich spreche immer das, wonach ich mich gerade fühle, ehrlich gesagt. Also entweder den Segen aus Philippa oder
genau, also wir haben beide sowas Traditionelles.
Genau, jetzt habe ich meinen Faden. Ach, wie im Himmel, so auf Erden. So, dein Wille geschehe, das wollte ich sagen. Und letztlich ist dieses Gebet jedes Mal auch wieder, wenn man das als Christ betet, ein Bekräftigen, ich beuge meine Knie unter die Herrschaft von Jesus. Ich bekräftige jeden Sonntag neu, ich will als Bürger oder Bürgerin im Reich Gottes leben. Also das ist jedes Mal für mich so ein Jesus, nicht das, was ich jetzt will, soll passieren, ja, in der kommenden Woche oder so, sondern was du willst. Im Himmel ist das ja schon Realität. Zum Himmel habe ich ein cooles Bild, das muss ich dir gleich nochmal zeigen. Ich male hier gleich mal den Himmel an.
Ja, mach das. Super.
Und das fand ich so cool, dass das so, also das finde ich so cool an meiner Gemeinde, dass das so institutionalisiert ist, zu sagen, Jesus, jeden Sonntag neu sage ich dir, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um dich. Und das vergessen wir manchmal, ich vergesse das manchmal schon, wenn ich da vorne irgendwie an den Treppen von der Gemeinde angelangt bin. Aber letztlich ist es in dem Vater unser drinne, das Reich Gottes. Das, was im Himmel jetzt schon voll Realität ist, in der himmlischen Welt, Jesus sitzt auf dem Thron zu Rechten des Vaters und so weiter, das, was er will, eins zu eins, das passiert, was auf der Erde noch nicht eins zu eins der Fall ist, das bete ich aber und das soll in meinem Leben passieren und ich beuge meine Knie. Und es gibt ja so viele Beispiele im Neuen Testament, wo Leute gesagt haben, Jesus, sag mir mal, was muss ich tun, um das ins Reich Gottes zu kommen oder das ewige Leben zu haben. Das sind Synonyme oder so ewiges Leben, Reich Gottes, meint eigentlich das Gleiche, grob gesagt. Und er tickt dann immer an, so irgendwie, manchmal ist es Geld, manchmal ist es die Familie, manchmal ist es, ne, irgendwas. Und letztlich hat Jesus nichts gegen Geld und er hat auch nichts gegen Familie, sondern er hat was gegen den Rang, den diese Dinge, ja, einnehmen. Und dass die letztlich die Prio sind in meinem Leben und dass die, deren Wille, ne, also der Wille des Geldes passiert in meinem Leben oder der Wille meiner Familie passiert in meinem Leben. Und wenn wir das Vaterunser beten, sagen wir, nee, der Wille von Jesus, der soll in meinem Leben passieren. Und einmal mehr beuge ich mich unter die Herrschaft und den Einfluss, erkenne die Tischmanieren von Jesus an. Das finde ich so cool.
Ja, gefällt mir, das ist ein schönes Bild.
So, ruhig ich mal.
Aber dann müsste man das Vaterunser eigentlich in den ersten Minuten des Gottesdienstes beten.
Ja, die müssen erst mal ankommen.
Ja, ja. Ich stelle mir das nur gerade vor, wie das. Aber egal. Übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr auch in den YouTube-Chat reinschreiben, ne? Und könnt Fragen stellen, falls es irgendwelche Sachen gibt, die euch dazu. Also zu diesem Thema Reich Gottes. Wenn es jetzt zu sehr davon abgeht, dann nicht. Aber wir bleiben beim Reich Gottes. Du wolltest den Himmel malen?
Ja, ich habe mir das sogar hier auf meinem Zettel.
Ja?
Ich zeige euch mal meinen Zettel.
Du hast einen Zettel.
Ich habe einen Zettel. Guck mal hier. Oder nee, guck mal jetzt hier, das ist der Zettel und hier ist der Himmel drauf. Den zeige ich euch jetzt mal. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ich hol dir das jetzt mal nach vorne.
Ja? Ja?
Gut.
Ja, also, ja, glaube ich. Du guckst mal, ob du das so drauf
kriegst. Kriegen wir das mit der Kamera drauf?
Aber ich fand das total cool. Ich habe das. Das ist nicht meins. So, das hat. Habe ich neulich gelesen. Ich fand das so cool. Also die Idee ist. Also überhaupt so, ne, die christliche Zeitschiene ist erstmal, oder Geschichte im biblischen Gedanken ist erstmal linear. Also wir bewegen uns auf ein Ziel zu und hier leben wir so auf dieser Zeitschiene. Und letztlich das, was die Bibel unter Himmel versteht, ist jetzt nicht irgendwie abgefahren Wolken und wir werden, keine Ahnung, wir spielen Harfe oder so. Das ist einfach eigentlich nur dieses Leben, auf einem anderen Level, hier oben. So, hier ist der Himmel. Damit meine ich nicht so sehr eine Lage als eine Qualität. Ja? Also hier ist unser Leben, das ist noch irgendwie gemischt, da ist irgendwie Gutes und Böses zusammen und Himmel ist einfach nur noch gut. So, Himmel ist Reich Gottes, 1:1 der Wille Gottes und so weiter. Und jetzt dieses Reich Gottes, das entfaltet sich, man nennt das Heilsgeschichte, also in der Geschichte der Menschheit und in dem, was Gott mit der Menschheit vorhat, in verschiedenen Etappen. Und das fand ich richtig cool. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier nicht verzocke. Deswegen habe ich mir das, ich habe es mit Bleistift gestern aufgeschrieben, den Zettel seitdem in meiner Hosentasche, damit ich ihn nicht hier vergesse. Und ich bin jetzt schon so viel rumgelaufen, ich kann nicht mehr alles lesen, aber wir gucken mal, wie ich das hinkriege. Also so, und das allererste Event oder was so wirklich das Reich Gottes runterbringt auf die Erde, ist die Kreuzigung und natürlich vor allen Dingen auch die Auferstehung von Jesus. Irgendwie das Reich Gottes bricht rein, natürlich auch mit dem Dienst. Ne? Jesus fängt ja schon vor der Kreuzigung an zu brechen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und so weiter und
also
so fort.
Das finde ich übrigens wichtig für die christliche Spinnerfraktion, ne? Mit Jesus ist das Reich Gottes gekommen. Also das Reich Gottes fängt nicht an mit dem Tod Jesu.
Nee,
es gibt so eine christliche Spinnerfraktion, die irgendwie denkt, ja.
Nee, genau, aber das fand ich schon mal super. Also in dem Moment passiert nämlich etwas. Also die Macht des Satans wird gebrochen, die Macht der Sünde über meinem Leben. Ne? Also all das, hier sind wir reden vielleicht nachher nochmal über Satan und die Dämonen. Also das ist ja ein total wichtiges Element vom Reich Gottes. Und in dem Moment wird diese Macht gebrochen. Also hier, freier Wille, vergiss es. Hier, ich kann mich entscheiden. So, ne? Das ist schon mal so, das Reich Gottes bricht hier rein. Und ab jetzt sind all diejenigen, die sich mit Jesus und ich verbinde mich mit seinem Kreuzestod und so weiter, kriegen eine Lebensqualität, die auf der Ebene ist vom Himmel. Also es bricht zumindest rein. Das ist alles hier nur ein Sketch und du kannst das gern ergänzen. So, so, das geht aber hier, natürlich geht das Leben weiter, dumm die dumm, und hier mischen sich die beiden. Mein irdisches Leben sowie das himmlische Leben, der Wille Gottes, der hier zu 100% realisiert ist, mischt sich mit dem Mischmasch, was ich jetzt gerade lebe. Und dann der eins kommt aber das große, soll ich mal das Fachwort verwenden, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben hier. Guck mal hier. Oh Mann. Und das ist jetzt kein Endzeitmodell, ganz wichtig, ne, das kriegen wir hier Stress miteinander, das ist jetzt nicht das Endzeitmodell, aber also die Wiederkunft Jesus, ne, die Bibel sagt, Jesus kommt zweimal, einmal kommt er in Schwachheit, einmal kommt er in Macht, einmal kommt er zum Teil unsichtbar, das Reich Gottes, einmal kommt es total sichtbar für alle, Daniel 7 und so weiter. Und hier quasi wird dann für alle das Reich Gottes in Macht kommen. So, ne, man kann da hier noch das tausendjährige Reich irgendwo einzeichnen, je nachdem welcher Schule man angehört, kann man das hier oder dahin schieben und so weiter. Aber ich fand das total cool zu sagen, im Himmel passiert 100%, in 100% der Fälle der Wille Gottes. Und der Himmel ist nicht so sehr ein Ort als ein Herrschaftsbereich. Da ist der Einfluss Gottes 100%. Da sind wir aber nicht. Wir leben, ne, im, also wer ist der Gott dieser Welt? Ne? Wer ist der Fürst der Lüfte und so weiter? So, ne, laut Korintherbrief.
Ja, kommen wir nachher noch hin.
Ja, kommen wir nachher noch hin. So, Satan. So, und jetzt ist es aber hier bricht was Neues an und die Dinger mischen sich. Ne? Also wir kriegen einen Vorgeschmack. Und das fand ich total cool, dieses Bild. Also hier ist der Himmel und da ist der Himmel und irgendwann wird hier 100% Himmel sein. Hier können wir uns entscheiden, uns unter die Herrschaft zu beugen. Hier hat keiner mehr die Wahl, da beugen sich alle und die, die sich hier schon gebeugt haben, sind dann da und die anderen woanders. Fand ich total cool. Also okay. Es ist total vereinfacht. Ich wäre jetzt mal spannend, ob in den Kommentaren jetzt bei diesem Schaubild was passiert. Aber ich fand das total cool, um mir mal so ein paar Sachen deutlich zu machen, weil das Reich Gottes hat ja auch eine total endzeitliche Bedeutung. Ne? Also wir haben hier ein anderes Bild, fand ich auch cool, wieder vom Essen. Und deswegen Offenbarung 21. Auf uns wartet ein 5-Gänge-Menü. Einfach richtig geiles Essen, das Beste vom Besten. Und diejenigen, die sagen, ich will aber jetzt schon in die Küche Gottes kommen, die kriegen Vorgeschmack. Die dürfen schon mal kosten. Und dann gibt's hier mal eine Heilung. Und dann gibt's hier mal ein Wunder, so irgendwie so. Aber nicht die ganze Zeit. Also wir kosten noch nicht das ganze Menü. Aber dereinst werden wir da sein. Denn dann wird es keine Schmerzen, kein Tod, kein Leid und so weiter, keine Sünde mehr geben. Und hier in dieser Zeit kriegen wir immer schon mal einen Vorgeschmack vom Reich Gottes. Und das fand ich geil, weil ich nasche immer auch gern in der Küche. Und ich kann mir den Bauch noch nicht vollschlagen, wenn Essenszeit noch nicht da ist. Aber ich koste immer schon mal und krieg schon richtig Bock drauf, dann was richtig zu schmausen, das Festmahl. Ne? Ist ja auch ein schönes Bild fürs Reich Gottes.
Das Bild ist ja irgendwie ganz stark sozusagen so ein Ich-Daniel-Bild. Ne? Also irgendwo hier befindet sich Daniel oder Sven. Ne? Oder wir befinden uns hier oder wie auch immer. Ne? Also wir sind irgendwie, ne? Gut. Ich würde dann gerne mal ein anderes Bild dagegen setzen. Also so ergänzend, wie auch immer. Ja?
Ja, ergänzen oder dagegen?
Naja, halt irgendwie, das ist jetzt, du wirst gleich merken, was ich da anders mache. Ach so, ich soll es in Rot machen, damit das anders ist. Ich finde Rot übrigens total schön. Ich habe so eine richtig knallrote Jacke, die finde ich richtig cool. Okay, also, wenn das die Zeitschiene ist, und das tatsächlich, also das, du sagst das so nebenbei, ne? Die Bibel sagt, die Zeit ist einfach linear und geht vorwärts und irgendwie sowas. Ne? Das ist übrigens ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Entwürfen, wie man sich die Welt vorstellt. Ne? Also eins der Gründe, warum das Naturwissenschaftliche in der westlichen Welt so erfolgreich war, übrigens im chinesischen Raum auch, ist, dass das zwei Kulturräume waren, in denen man linear gedacht hat. Nur mal so, ganz, aber das war ein Exkurs. Ne? Okay, gut. Also wenn ich mir jetzt die Bibel, ne, dann könnte ich das jetzt so sagen. Ne? Also es gibt das Reich dieser Welt. Na? Und es gibt kommend das Reich Gottes. Ich mache das jetzt einfach mal mit Reich Gottes. Ja, wir haben jetzt so viel darüber geredet, jetzt können wir uns auch an die Abkürzung gewöhnen. So, ne? Also irgendwie es gibt das Reich dieser Welt und es kommt das Reich Gottes. Ne? Und wenn man so will, dann ist das tatsächlich auch von dem, wie die Bibel das denkt, nämlich das Reich Gottes wird wachsend beschrieben. Und das ist ja total krass. Also wie viele Gleichnisse Jesu, die er erzählt, wachsend sind. Also wachsende Saat, wachsende Frucht, wachsender Baum, viel Platz für die Vögel und also wachsen, 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 wachsen. Ne? Und also es ist von daher, von der Bibel her ist es normal, dass wenn es heute, ich weiß nicht, 2 Milliarden Christen gibt, ne? Dann muss es irgendwie vor 100 Jahren weniger als 2 Milliarden gewesen sein. Also so ist das auch. Also das Christentum wächst seit 2000 Jahren. Das, in Deutschland denkt man immer, dass das nicht stimmen kann, aber ne, weltweit ist das so und die Bibel sagt das auch. Also okay, das Reich Gottes wächst. Und jetzt ist es, also es fängt an in Israel mit so ein paar Leuten, ne, und dann werden das mehr und mehr und mehr und mehr Leute und mehr Leute und mehr Leute und mehr Leute. Und irgendwann tatsächlich, ne, irgendwann gibt es nur noch das Reich Gottes. Und in irgendeiner Form geschieht das auch sprunghaft. Ne? Also am Ende der Zeit und Jesus kommt in Schwachheit, Jesus kommt in Kraft, irgendwie sowas. Ne? Was ich daran aber ganz cool finde, an dieser Art von Darstellung, ne? Was ich daran ganz cool finde, ist, tatsächlich verwandelt sich mit dem Kommen Jesu, obwohl es kein politisches Reich ist, verwandelt sich mit dem Kommen Jesu auch diese Welt. Also, ne, wenn du in alte Grabstätten gehst, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 2000, vor 3000, vor 4000 und guckst, wie viele von diesen Leuten sind in welchem Alter gestorben, mit welchen Wunden, mit welchen Verletzungen, wie viel Krieg gab es und so weiter, ne, dann ist das krass, wie im Laufe der Jahrhunderte immer weniger Menschen zum Beispiel prozentual sterben durch Gewalt. Es wird immer weniger, ne, weil Gott tatsächlich direkt, indirekt, durch Christen, durch und so weiter, ne, kommt Leben in diese Welt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben eine Covid-Epidemie, in der lauter, nicht nur, aber viele 80-Jährige sterben. Dass sie überhaupt 80 geworden sind, liegt daran, weil unsere Gesellschaft irgendwann angefangen hat zu sagen, nur weil du nicht mehr arbeiten kannst, heißt das nicht, dass du verhungern musst. Also irgendwie sowas. Ne? Sondern also weil das Christentum irgendwann mal angefangen hat mit alten Spitälern reingegangen ist und gesagt hat, wir wollen, dass für die Alten sich und so. Und das verändert dann tatsächlich Gesellschaft, das verändert die Welt. Also ich meine, wir sind jetzt, boah, es ist irre, wie viele Jahrzehnte wir schon in Deutschland jetzt leben, ohne Krieg und so. Also es ist Hammer, was alles passiert ist. Und das ist alles, also es wird mehr und mehr. Und ein Mitbewerber von uns in der christlichen Szene, die katholische Kirche, ne, die verzichtet ja sogar auf diesen Sprung. Also die katholische Kirche geht ja davon aus, dass das Reich Gottes sich irgendwann einfach auf der Erde verwirklicht. Das glaube ich nicht, weil wir bringen uns immer noch so ein bisschen mit und also irgendwie muss da noch mal was passieren. Und trotzdem ist das, ich finde das ganz spannend, auch so zu sagen, ey, dass dadurch, dass wir Gemeinde bauen, sind wir auch Teil davon, dass ganz simpel diese Welt ein Stückchen besser wird. Und sie wird wirklich ein bisschen besser. Ich bin froh, dass ich in dieser Welt lebe und nicht in der von vor 1000 Jahren oder vor 1500 Jahren.
Das ist ja schon ganz direkt bei dem, wie lebt man denn? Also was bedeutet das Reich Gottes für Familie, Schule und so weiter und so fort? Gibt es eigentlich irgendwie irgendjemand eine Frage?
Nee, niemand hat eine Frage.
Nehmen die das alles einfach hin, was wir hier
ja,
so erzählen?
Ja, genau. Und also im Moment ist es auch so, dass die Zahl der, die okay. zugucken, sich nicht ändert. Das, okay. Also bei mir steht 34
noch
Leute
noch
gucken
wir
zu.
Alle und Leute bei der Stange.
Also wenn die nicht gut. das einfach laufen lassen, währenddessen sie schon im Bett liegen, okay. ist alles.
Wollen wir ein bisschen über Satan reden und dann über...
Och, wir können auch über Satan reden.
Irgendwie so. Also willst du jetzt was malen zu Satan?
Ja.
Okay. Ich sag mal so ein paar einführende Sachen und du überlegst, was du malst. Oder weißt du schon?
Ich sag, was ich
sagen will. Also so eins der häufigsten Wunder bei Jesus sind Dämonenaustreibung und Heilung gehören auch dazu. Und immer wieder so diese Konfrontation mit dem, was er gerade auch ja, westlichen Christen nicht ganz so leicht fällt, die unsichtbare Welt, das, was man vielleicht inzwischen auch als mittelalterlichen Mythos oder so abtun würde, aber es bei Jesus ist es in den Evangelien halt immer wieder Konflikt mit Dämonen, dämonenbesessene Menschen, ja. Dämonen, die er austreibt. Er sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. An anderer Stelle wird ihm vorgeworfen, na Jesus, du bist doch eigentlich mit dem Teufel im Bunde. Und er sagt, naja, ich bin erstmal in das Haus dieses Stärkeren und habe ihn gebunden und so weiter und so fort. Und deswegen ist ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes gekommen ist, dass die Macht Satans gebrochen ist und es einen Stärkeren gibt. Ich muss doch noch mal ganz kurz hier zu meinem Schaubild und dann können wir da eins machen. Also wenn ich so über heilsgeschichtliche Etappen rede, ist das Reich Gottes ja, also eine Etappe ist, dass Jesus am Kreuz stirbt, er nimmt meine Schuld und wenn ich dazu Ja sage, kann er Satan mich nicht mehr anklagen, ich bin frei, ich bin nicht mehr ein Kind des Zornes, auch nicht der Teufel ist nicht mehr mein Vater und so weiter und so fort. Das kann man alles mal nachlesen. Und dann ist aber was anderes, was passiert, so am Ende der Zeit, ist einmal, dass der Satan gebunden wird und dass er dann am Ende der Zeit in den Feuersee geworfen wird, was so das absolute Vernichten des Bösen ist und ein Herstellen von einer himmlischen Situation, in der der Wille Gottes passiert und, um die Gleichnisse vom Reich Gottes zu nehmen, niemand mehr kommt und irgendwie andere Samen sät und so weiter und so fort. Also das, ja. So deswegen auch die ganzen Austreibungen. So, du willst was malen.
Genau, ich male jetzt mal was. Mir hat das mal total geholfen, dass es gibt irgendwie so einen Widerspruch in der Bibel, den finde ich total lustig, nämlich die Bibel behauptet eigentlich drei verschiedene Herrscher, also finde ich. Also die Bibel sagt, der Mensch regiert diese Welt, also ne, der lebendige Gott schafft den Menschen und dann sagt Gott, macht euch die Erde untertan. Es ist ja offensichtlich, dass wir, also wenn wir schon nicht die Könige der Könige sind in dieser Welt, dann sind wir von Jesus, von Gott, vom lebendigen Gott, von unserem Schöpfer eingesetzten Fürsten dieser Welt. Egal. Ne? Also macht euch diese Erde untertan. Also wer regiert dieser Welt? Das ist der Mensch. Ich merke gerade, dass das hier schwächer wird, die Farbe. Ja, rot. Ja, du hast ja gesagt, ich soll rot nehmen. Ne? Genau. Okay. Mensch. Ne? Also der Mensch regiert diese Welt. Dann sagt die Bibel aber, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und es ist ja tatsächlich so, also Einzelsachen, die mir tatsächlich geholfen haben, irgendwann mal Christ zu werden, ist, dass die Bibel so hemmungslos davon redet, wie ätzend manche Sachen in der Welt ablaufen. Also das hat mir immer gefallen, dass es eben nicht so ist, dass die Bibel, dass mir gesagt wird, Gott ist gut und das ist Gottes gute Schöpfung und jetzt lebt damit, dass so viel schief geht. Hä? Ne? So, sondern die Bibel redet sehr deutlich davon, dass mit der Sünde, mit der Trennung von Gott Dinge in diese Welt gekommen sind, die diese Welt erschüttert haben, kaputt gemacht haben, fertig gemacht haben, also und so weiter. Ne? Also der Satan wird als Fürst dieser Welt beschrieben.
Auch als Gott dieser Welt.
Echt? Mhm. Als Gott dieser Welt?
Nee, jetzt nachlesen wollte ich, weiß nicht, wo ich... Hier, 2. Korinther 4, 4. Aber da, ich kann das gleich, ich mache gleich ja, den cool. Gott dieser Welt und ja, du cool. Machst erstmal den
das
Fürst.
Das ist mir ist wirklich, ist auch was cool. Neu gelernt, sehr schön. Und dann sagt die Bibel, dass Gott der Gott dieser Welt ist. Ja? Also er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige, also wird immer mal wieder beschrieben. Ne? So, und jetzt ist, also eigentlich, wenn man so will, kann man die ganze Menschheitsgeschichte versuchen zu beschreiben als ein Ringen um Herrschaft. Also wir versuchen, diese Welt uns untertan zu machen und Gott will der Herr dieser Welt sein und der Satan will der Herr dieser Welt sein und so weiter. Ne? Und dann kann ich Christsein beschreiben als, ich gebe meine Krone Gott. Also ich kann Christsein beschreiben als zu sagen, ich höre auf, der Herr zu sein und ich wende mich auch gegen diesen Herrschaftsanspruch. Ich sage, nein, ich will nicht, dass das, was du willst, das Zerstörerische, das Tötende, das Kaputtmachende, ne, also deswegen ist Leben so kostbar, Er tötet, ne, er ist der Mörder von Anfang an, sagt die Bibel und so. Ne, das alles will ich nicht, ne, deswegen sind Christen überall, wo es darum geht, Leben zu schützen, sind Christen irgendwie hoffentlich ziemlich weit vorne, ne, irgendwie sowas. Und dann, lege meine Krone nieder, da gibt es so ein Bild, so ein schönes Bild in der Offenbarung, ich glaube Kapitel 6 ist das, ne, wo stellvertretend Leute ihre Kronen niederlegen vor dem lebendigen Gott. Ich lege meine Krone nieder und sage, nein, nicht ich regiere, sondern Gott regiert. Gott regiert. Gott regiert. Und das fand ich ein schönes Ding, um auch irgendwie nochmal zu zeigen, ja, was heißt denn, dass Jesus kommt und sagt, Gott regiert und mein Christsein heißt, ich sage ja dazu. Das, was du mir gesagt hast, Jesus, dazu sage ich ja. Ja, Gott regiert. Nicht er, nicht ich, Gott.
Ja. Voll cool. Gutes Schaubild.
Wir packen das mal weg, dann gucken wir wieder mehr nach vorne,
ja, warte mal, doch, ich will noch... Wenn 2. Korinther 4, 4 lese ich einmal vor. Da sagt Paulus zu den Gläubigen, ich fange ab 3 an. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Also ne, offensichtlich, wenn hier von Gott die Rede ist, kann nicht von Gott die Rede sein, sondern der Satan ist derjenige, der auch in den Gleichnissen von Jesus als derjenige beschrieben wird, der eben die gute Saat Gottes irgendwie da was untermengt und so weiter und so fort. Und in meiner Bibel ist hier so ein kleines Zeichen bei Gott dieser Welt. Man kann das auch mit Zeitalter übersetzen, also der Gott dieses Zeitalters. Und dann versteht man das schon ein bisschen besser. Ne? Also wer ist... Jetzt kommen wir wieder zu dem Schild, zum besten Schaubild aller Schaubilder. Also hier ist in diesem Zeitalter, in dem künftigen, auf der Zeitschiene, ist Gott unangefochten, Gott völlig klar. In diesem Zeitalter gibt es halt jemand anders, genau wie du sagst, der Gott seine Krone streitig macht. Und hier gibt es nun eine Überschneidung von diesen beiden Zeitaltern. Ne? Das Zeitalter der gebrochenen Welt, das Zeitalter der Lüge, des Mordes und so weiter und das Zeitalter, wo es keinen Tod mehr gibt und so weiter, die überschneiden sich. Und ich kann auch mich entscheiden, welchem Gott will ich angehören in diesem Zeitalter? Will ich dem Gott des Lebens folgen oder dem Gott der Verblendung und so weiter und so fort? Ja. Jupp, jetzt schiebe ich es wieder weg, ne?
Ja.
Reicht.
Ja, reicht. Du hast gerade, also du hast es zweimal jetzt, glaube ich, gemacht, dass du gesagt hast, so von diesem Zeichen. Ne? Also ich finde das ein ganz wichtiges Ding, irgendwie, dass wir das so auf die Reihe kriegen. Das gibt so eine Formulierung, die steht nicht in der Bibel, aber ich finde, die komprimiert das ganz schön. Ne? Das Reich Gottes ist da, aber nicht schon jetzt. So, ne, so ein komisches Ding. Ne? Also mit anderen Worten, alles, was wir jetzt vom Reich Gottes bekommen, ist eben so der Vorgeschmack. Ne? Man geht in die Küche und kriegt schon mal was. Also jede Heilung ist ein Vorgeschmack auf die kommende Herrschaft Gottes, in der es eben keine Krankheit mehr gibt. Jede Befreiung ist ein Vorgeschmack auf die Herrschaft Gottes, wo es eben keine Gefangenen mehr gibt. Jede Totenauferweckung ist ein Vorgeschmack auf das kommende Reich Gottes, weil wir dort eben wieder leben werden und ewig leben werden und so. Ne? Und das ist eins der Gründe tatsächlich, warum wir als Gemeinden an dieser Stelle uns investieren und sagen, wir beten für Kranke, wir beten um Befreiung, zwischendurch sogar mal um Totenauferweckung und ringen darum, dass das passiert. Also ich habe noch nie eine Totenauferweckung erlebt, sondern ringen darum, dass das passiert, weil wir wollen ja nicht nur reden von dem zukünftigen Essen und die Leute haben noch nicht mal einen Geruch in der Nase. Na, also, und ich finde, das ist eine echte Spannung, in der wir so drinstehen, zu sagen, oh, wir wollen, dass der Geruch aus der Küche dringt, ja, Vorgeschmack, ein bisschen mal einen Kosten. Und bei Jesus ist es natürlich krass. Also Jesus, ne, da hast du das Gefühl, der greift da rein und schmeißt die ganze Zeit mit Konfekt um sich. Ne? Also so ist irre, wo er hinkommt. Heilung, Befreiung, Totenauferweckung. Also jede Beerdigung, die erzählt wird in der Bibel, wo Jesus dabei war, endet mit Totenauferweckung. Also das ist krass, wie der. Ne, so. Und da merkt man aber, was von der Leidenschaft Jesu zu sagen, ja, ich zeig euch, was kommt. Und es ist jetzt schon da. Also immer diese Spannung von voll. Kommt noch, ist jetzt da.
Und ich glaube, diese Spannung ist ja so wichtig. Also einmal ist sie wichtig auf einer seelsorgerlichen Schiene, ja, dass wenn wir beten für Heilung, für Befreiung von was auch immer, so dass wir immer wissen, also wir machen jetzt was dem Willen Gottes entspricht und gleichzeitig leben wir noch nicht in der himmlischen Atmosphäre. So, es kann sein, dass wir jetzt einen Vorgeschmack kriegen, in dem du geheilt wirst. Ja. Es kann sein, dass dass du frei wirst und so weiter. Aber wenn das nicht passiert, heißt das nicht unbedingt, dass man was falsch gemacht hat, sondern es ist einfach nur ein Anzeichen dafür, dass wir noch nicht im Himmel sind. So, ich glaube, das ist wichtig und gleichzeitig ist es halt total wichtig, dass wir uns maximal ausstrecken nach dem Einfluss Gottes in Hamburg, in dieser Welt, weil, also wenn wir das nicht tun, dann ist unser Glaube letztlich nur ein Versprechen in der Zukunft so. Also so, wir haben das Versprechen, die Sünde wird keine Macht mehr haben. Ja, aber wenn ich der Sünde nie den Kampf ansage und auch erlebe, dass es immer wieder auch mal so ein Zwischensieg, also eine Zwischenetappe ja gibt, so, ja, das ist mein Glaube nur was für die Zukunft. Oder das ewige Leben, ne, ist ja auch so ein Ding. Das darauf warten wir es auch einfach nur und weiter, wie gesagt, schon ein weiteres Ding für das Reich Gottes. Und wenn wir nicht schon jetzt erleben, dass das, was weiß ich, Leute geheilt werden, dann ist es auch wieder ein Vertrösten auf die Zukunft. Und das finde ich, diese Spannung, ne, auf der einen Seite sich maximal reinhängen und sagen, und wir beten wieder für deinen Rücken oder dein Knie oder so, oder um eine Bekehrung, dass nämlich dieses, ne, der Gott dieses Zeitalters, irgendwie diese Macht dieses Gottes gebrochen wird und so weiter. Und gleichzeitig wissen wir, wenn es nicht passiert, wir sind hier gerade nur, wir sind in der Küche, noch nicht am Tisch. Noch nicht am Festmahl. Deswegen hat Jesus vielleicht auch so viel gegessen, ne? Also als messianisches Zeichen einfach, um zu sagen, ich, genau. Also wenn wir essen, ist es ein Vorgeschmack auf den Himmel, vielleicht auch das.
Ich würde gern nochmal an einer Sache einhaken. Irgendwie so, vorhin habe ich gesagt, wie kommt man rein, sterben. So all in, finde ich, drückt es ganz schön aus. Ne? Das gibt es beim Karten spielen, so, ne? Also dass man sagt, so alles wird jetzt gesetzt, alles findet jetzt statt. Ne? Also wir machen auch nicht mehr so ewig lang, würde ich vorschlagen.
Nee, ich wollte mal gucken, ob jemand was fragt.
Ja, so, die fragen alle nichts. Nee. So, also dieses All-In, das wird auch in den Gleichnissen beschrieben. Also es gibt eine Geschichte, die finde ich schon sehr massiv. Da ist ein Mann, der sammelt Perlen. Ne? Und also ist ein Perlenliebhaber, egal, so, ne, was immer deine Leidenschaft ist. Also er ist ein Perlenliebhaber. Und da sagt Jesus in diesem Gleichnis, und dieser Kaufmann sieht die eine Perle, die perfekte Perle, die Perle. Ne? Und dann sagt die Bibel, und er verkauft alles, was er hat, um diese eine Perle zu kaufen. Hm. Und es gibt mehrere so Gleichnisse, also es gibt auch das mit dem Schatz im Acker. Ne? Also es gibt immer mal wieder so Gleichnisse, die das beschreiben, wo Gott uns an einen Punkt führt und sagt, ich will, dass du dich mit Haut und Haaren mir übergibst. Ne? Dass du mit Haut und Haaren zu mir kommst. Und ich befürchte, dass es Leute gibt, die sagen, ich hätte gerne so ein bisschen Reich Gottes. Also ich hätte gerne das Konfekt, ne? So, aber ich will mich nicht in die Küche stellen. Also ich, ne, ich würde es gerne von außen oder irgendwie sowas. Und da glaube ich, wenn ich das richtig verstehe in der Bibel, da ist Jesus verhältnismäßig deutlich zu sagen, ja, es gibt auch das Konfekt für die Leute draußen, aber für die ist es dann kein Vorgeschmack aufs Reich Gottes, sondern es ist einfach nur ein Konfekt. Wenn du den Vorgeschmack haben willst, dann braucht es eine Entscheidung zu sagen, alles für Gott. Alles für Gott. Und da gibt es ja mehrere Beispiele in der Bibel, wo das so formuliert wird, ne, dass Paulus sagt, ey, das Coolste wäre jetzt eigentlich zu sterben. Ne, weil wenn ich sterbe, dann wäre ich ja bei Gott. Ne? So um euretwillen bleibe ich noch hier. Und da merkt man was von diesem, ey, ich bin nicht darauf angewiesen, dass hier in dieser Welt mir irgendwas zufließt. Ne? Also Paulus sagt, ich bin euer aller Diener und wir sind die, die durch den Staub gehen. Und also er hat mehrere so Formulierungen, ne, wo man das so merkt. Aber trotzdem, finde ich, merkt man bei Paulus nicht so was Vergretztes, sondern so was Fröhliches. Also der hat so was, das gibt ihm eine Leichtigkeit auf einer bestimmten Ebene, die ich total cool finde, die ich mir für mich selber wünschen würde, zu sagen, oh, das, so möchte ich leben. Also die Bibel sagt das, besitzend, als wenn wir nichts besitzen. Finde ich eine tolle Formulierung. Ne? Also mein ganzes Leben besitzend, als wenn ich es nicht besitze. Finde ich toll. Also das finde ich total herzöffnend. Also mag ich. Und das finde ich ein schönes Ding zu sagen, ja, das ist eigentlich Reichsgottes Lebensstil. Ne? Besitzend, als wenn ich nicht besitze.
Weil?
Ja, weil es deutlich macht zu sagen, das gehört alles nicht mir. Das habe ich alles meinem Herrn gegeben. Also meine Zeit, mein Geld, mein Leben, meine Kraft, das gehört alles. Also so, ich darf damit umgehen und ich kann damit agieren und irgendwie sowas, aber nicht als der Besitzende, nicht als der Herrschende. Der Herrschende ist jemand anders. Ne? Und also ich finde, an der Stelle wird das sehr deutlich, zu sagen, so wer ist Herr, wer ist König? Ne? Zu merken, so an was hänge ich? Also ich bin immer mal wieder, also jetzt werde ich ganz unromantisch, aber das weiß meine Gemeinde, dass Romantik nicht so mein zweiter Vorname ist. Ne?
Ja, dann überrascht doch mal meine Gemeinde.
Ja, also ich bin immer irritiert, wenn Leute sagen, ich möchte noch erleben, dass meine Enkel irgendwie oder meine Kinder heiraten oder also so, ne? Da denke ich immer so, das ist doch, also du hast es noch nicht begriffen. Wenn du die Augen zumachst, dann wirst du die Augen aufmachen vor dem Herrn der Herren und alles, was diese Welt uns geben könnte, das ist wie faules Obst, gemessen an dem, was ich da drüben esse. Selbst die Hochzeit meiner Kinder oder die Geburt meiner Enkel oder das Abitur meiner Enkel oder egal, was du dir aussuchen kannst. So, ne? Und ich glaube, es sind alles so kleine Anzeiger in meinem Herzen, die mir sagen können, zu sagen, okay, was habe ich wirklich begriffen? Was habe ich wirklich begriffen?
So. Sven, es gibt eine Frage.
Echt?
Ja, aber die ist schon gestellt worden vor einer halben Stunde. Ich weiß gar nicht, ob wir die beantwortet haben. Lina sagt hier, wäre eventuell auch mal nice zu klären, inwiefern das Reich Gottes was mit in den Himmel kommen zu tun hat.
Okay, bei mir hat wahrscheinlich nichts mehr irgendwie so aktualisiert.
Ja.
Ich bin halt bei 5%. Ich glaube, mein Handy hat mich ausgesperrt.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe das versucht schon zu erklären, so dass der Himmel nicht ein Ort ist, sondern eine Einflusssphäre und das irgendwann einfach...
Kann ich das noch ein bisschen anders sagen?
Ja, sag doch.
Der Himmel ist da, wo Gott ist.
Ja.
Wo Gott ist, ist der Himmel. Und wenn Gott auf die Erde kommt, dann kommt der Himmel auf die Erde.
Genau. Also ganz bei Gott sein. Und das ist ja das, was wir versuchten zu sagen, so dass dieses Reich Gottes noch nicht 100% da ist. Aber du kannst jetzt entscheiden, Teil von diesem Reich Gottes zu sein, wenn es 100% kommt. Es wird 100% kommen und dann werden sich alle beugen und diejenigen, die keinen Bock haben auf das Reich Gottes, die werden eben nicht Teil sein von diesem, 100% Reich Gottes. Und die jetzt schon sagen, Jesus, du bist der König, die werden auch dann Teil sein von dieser Himmelsherrschaft, wo Jesus dann 100% Königsherrschaft aufrichtet. So, oder?
Ja.
Ist so, ne? Ich hatte im Hinterkopf noch, ob wir nochmal Israel streifen oder so, aber ich weiß nicht, jetzt haben wir eine Stunde geredet. Hast du...
Echt Israel?
Ja, weil manchmal gibt es ja so die Idee, es gibt so zwei Völker Gottes
und ich halte das für Quatsch. Raus damit.
Ja, genau, also manchmal, also der Gedanke ist ja folgender, dass im Alten Testament eben Reich oder die Königsherrschaft Gottes, die Einflusssphäre vor allen Dingen national gedacht wurde, eben in dem Volk Israel. So, jetzt kommt Jesus und er sagt zu den Juden, ihr seid nicht Teil vom Reich Gottes, ihr müsst erstmal Buße tun. Und das ist ja dann der große Schock im Neuen Testament. Und dann gibt es eben auch Theologen, die sagen, ja, eigentlich gibt es zwei Völker Gottes. So, es gibt die Kirche und es gibt Israel. So, irgendwie so, ne? Und die Frage ist jetzt ja, was ist denn jetzt eigentlich mit all dem, was wir im Alten Testament über Israel lesen? Und was ist ja mit der Kirche und wie verhalten die sich zueinander? Und die Spannung dabei ist ja irgendwie ein bisschen, ja, so ganz, ganz offiziell wird das Ding nicht aufgelöst. Und jetzt kommt irgendwie, du guckst so skeptisch.
Nee, ich höre dir erstmal zu. Ich versuche nur zu gucken, wo du jetzt gerade landest.
Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber so der Strang oder der historische Weg war bisher immer Israel, hier ist dein König ist Gott und so weiter. Und sie haben immer gedacht, naja, wenn der Messias kommt, dann wird er die Macht der Assyrer und so weiter, also anderer Nationen brechen. Und dann kommt dieser Messias und er bricht nicht die Macht von Rom und so, sondern er bricht geistliche Mächte. Und jetzt die Frage, ja, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und das maximal Irritierende ist eben, dass Jesus diesen Hochgläubigen, auch den Pharisäern und so sagt, ihr seid nicht Teil von dem Reich Gottes, sondern ihr müsst euch mal schön bekehren und mir zuwenden, Metanoia und so weiter. Und wenn ihr das nicht tut, dann wird es euch schlechter ergehen als Sodom und Gomorra und so. Und denen ist es nicht gut ergangen.
Nicht gut ergangen.
Und das ist diese große Frage, was ist denn nun eigentlich? Und also für mich wäre jetzt Römer 11, wenn ihr das mal nachschlagen wollt, ein wichtiges Kapitel, aber ich habe jetzt viel geredet. Sven, willst du einfach mal deine Falten glätten und
Nee, ist alles Worte gut. Ich will das, also ich würde nochmal, das ist ja nicht nur Israels Idee zu sagen, so, also das Reich Gottes ist ein nationales Reich. Das ist ja vom Alten Testament her, ist das ja erstmal Gottes Idee. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sucht sich Gott ja ein kleines, unbedeutendes Volk aus. Das sagt die Bibel ausdrücklich, ne? Also ich glaube sogar das Unbedeutendste von allen, ne? Also das war so richtig, also so ein paar Hans Wurste, also Daniel und Sven und so ein paar Reste, Rampenleute werden zusammengeholt. Das, ne? Das Volk Israel wird geholt. Und dieses Volk soll Gott folgen und soll Gott ehren. Und es soll eigentlich ein Volk von Priestern sein. Und an diesem Volk soll die ganze Welt sehen, alle sehen, so ist das, wenn man mit Gott lebt. So der ganze Segen und wie man lebt und die Art der Ethik, der Moral, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit den Tieren umgeht, wie man mit, alles so. Ne? Und wenn du so willst, geht dieses Mandat geht über auf die Christenheit.
Also, die jetzt aber gemischt ist. Und das ist das Novum, ne?
Die Christenheit ist erstmal nur die Christenheit.
Ja, also ob es ist jetzt nicht mehr nur...
Genau, ob das jetzt Israelis sind oder Grieche oder Friesen sind oder ich weiß gar nicht, wo du so herkommst.
Hesse.
Ne?
Hesse. Okay. Genau. Auch die Hessen sind Teil vom Volk Gottes, zusammen mit den Juden.
Ist unfassbar. Das nicht cool? Also so, ne? Also ob du jetzt Israeli bist oder Hesse oder Friese, ne? Also so, egal.
Oh, guck mal, im Chat habe ich jetzt hier was mit Israel, das war ja zu erwarten.
Das war so zu erwarten.
Wenn so, ne? Also er sagt es auch dem Volk, nicht nur den Pharisäern, Lukas 10, mal ganz kurz. Okay.
Also, ne, wir alle, die wir Christen sind, wir sagen, Gott ist mein König, ne? Wir alle sind jetzt gerufen, so zu leben, dass es sozusagen alle anderen neidisch macht. Sagen so, boah, wie die leben, wie die miteinander umgehen, wie die, na, also das, die missionarische Power der Gemeinde ist auch einfach schlicht und ergreifend, dass sie miteinander funktioniert. Also lebendig und irgendwie sowas. Es ist nicht nur, dass wir irgendwie rausgehen und irgendwelche Plakate aufhängen oder na, so, sondern das ist, also wir sollen die anderen neidisch machen. Na, so. Das ist ein gesamtbiblisches Konzept, zieht sich über die ganze Zeit hinweg. So. Das andere ist aber, dass dieser Erwählungsstatus, dass die Israeliten unter dem...
Darf ich ganz kurz bei dem neidisch machen einhaken?
Ja, gerne.
Ich mach das mal kurz, gerne. Weil also das ist eben auch ein cooler Gedanke an Gemeinde, dass Gemeinde ist ja kein Gebäude, sondern es sind all die Menschen, die ihre Knie vor Jesus beugen und das eben aus tiefstem Herzen sagen, wie im Himmel, so auf Erden, auch in meinem Leben. Und das heißt, da wo Gemeinde zusammenkommt, ist es immer auch ein Stück himmlisch. Und das sage ich als Pastor, der das seit 9 Jahren mit dem Großteil seiner Zeit macht und natürlich auch die nicht himmlischen Verhältnisse kennt. Aber zu diesem Neidischmachen passt das ganz gut, dass... auch in aller Unvollkommenheit bei dem, was Gemeinde immer wieder ist, ist Gemeinde Gemeinschaft von Menschen, die sagen, ich beuge mich unter die Herrschaft Gottes, ich will Reich Gottes Kultur leben und deswegen Reich Gottes Kultur in eins mit dem Himmel. Also das fand ich einfach nur nochmal wichtig zu ergänzen. Jetzt kannst du weitermachen mit Erwählung.
Und der andere Teil von Erwählung ist, dass Gott die Israeliten sich rausgepickt hat und sozusagen mal einmal rausruft in die gesamte sichtbare, unsichtbare Welt, das ist hier mein Volk. Und wenn ihr die antastet, dann werde ich sauer. Und ich glaube, dieser Teil der Erwählung, der bleibt. Also die Israeliten bleiben irgendwie, also da sollten wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen ist dieses Ding Holocaust in Deutschland, die Shoah, alles, ne, irgendwie schon ein sehr spezielles Thema, ne, weil wir genau das getan haben, wovor die Bibel uns warnt. Ne? Und hätte nicht deutsche Politik und deutsche Christenheit sehr deutlich sich nach dem Zweiten Weltkrieg davon distanziert.
Deutsche Christen nach 45.
Nach 45 muss man sagen, ne, sich davon distanziert, dann weiß ich nicht, ob Gott nicht irgendwann mal gesagt hätte, wir falten jetzt mal Deutschland zusammen. Also ist keine Ahnung, also zumindest von der Bibel her ist das ein Ansatz, der durchaus denkbar wäre. Mhm. Aber diese Form von Erwählung hat nichts damit zu tun.
Mit dem Staat Israel.
Mit dem Staat Israel. Und es hat nichts damit zu tun, wer in den Himmel kommt. Jupp. Weil wer in den Himmel kommt, das wird bei Jesus total deutlich, wenn er umgeht mit den Israeliten und auch mit dem erwählten Volk umgeht. Und das ist das, also er wendet sich ja zuerst auch den Israeliten zu, weil sie sind das erwählte Volk.
In einer krassen Art und Weise. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt diese Passage, wo, ist es eine Mutter, die sich an Jesus wendet? Auf jeden Fall ist es eine Frau, die sich an Jesus wendet. Und er sagt in einer krassen Art und Weise, wie sich das hoffentlich nie ein Pastor wagen würde, so, dass es nicht richtig ist, ihr die...
Sie ist keine Israelitin.
Oh Mann, jetzt war das mit dem Brotkrumen, den Hunden oder wem zu geben? Also er bezeichnet sie da als Hündin, wenn ich das richtig, hoffentlich sage ich das richtig so, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich geschockt war. Bethsaida Chorazin, nee, wo war das? Also ich weiß nicht mehr noch wo, ich weiß nur, diese Bibelstelle hat mich schockiert.
Also sie kommt aus dem heutigen Libanon, würde man sagen.
Genau, und er erteilt ihr echt erstmal eine Abfuhr. In zweiter Instanz wendet er sich dann aber doch ihr zu, so. weil sie dann sagt, es ist aber auch richtig, selbst die Hunde dürfen die Brotkrumen oder irgend sowas kriegen.
Ja, er sagt, es ist nicht gut, es ist nicht richtig, dass man das Brot den Kindern wegnimmt und den Hunden vorwirft. Und er bezeichnet sie da eigentlich als Hund.
Voll krass. Und gleichzeitig sagt er eben zu den Juden, also niemand, ob du erwählt bist oder also zu diesem Volk gehörst oder nicht, also kein Weg führt an Jesus vorbei.
Ja.
Das hilft dir gar nichts, solange du Jesus nicht als deinen Herrn annimmst und deine Knie beugst und ja sagst zu seiner Herrschaft.
Also zum Beispiel in Daniels Fall, ne, da gibt es irgendwie unfassbar viele Pastoren in seiner Biografie, ne, aber das nützt ihm nichts. Wenn er nicht sich entscheidet, Christ zu werden, dann ist das egal, ob er Pastoren, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, keine Ahnung. Ich kenne gar nicht deinen Stammbaum.
So, egal. Völlig egal.
Genau, völlig egal.
Schön. Richtig. Ja, das ist die gute Botschaft, ne? Dass Familie am Ende, also das an der Stelle dann völlig egal.
Ja, es ist gute Botschaft, auch besonders für Leute aus kaputten Familien. Das muss man auch mal sagen. Also das ist ja, viele Israeliten sind ja damit durch die Gegend gelaufen, zu sagen, unsere Eltern, unsere Großeltern, unser Volk. Ne? Und Jesus nimmt ihnen das so komplett weg, weil es eben darum gar nicht geht. Es geht um dich selber, um deinen Schritt, um deine Entscheidung, um dein All-In. Und das ist natürlich, das ist eher schlechte Botschaft für Leute aus gutem Hause. Und es ist total gute Botschaft für Leute, die sagen, ey, ich kann dir gar nicht erzählen von meinem Elternhaus. Ich kann dir jetzt gar nicht erzählen, wo ich herkomme. Ich kenne meinen Vater nicht. Also das ganze Programm. So, ne? Und deswegen ist es ja auch so, wenn Jesus kommt und das Reich Gottes verkündet, ist total klassisch, wer hört ihm zu? Es hören ihm zu die nicht Mächtigen, die nicht Reichen, die nicht zu, also die leitende Oberschicht Israels findet Jesus eigentlich Mist. Also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und umso weiter man runterkommt in der Pyramide der gesellschaftlichen Akzeptanz, so umso tiefer man kommt, bis hin zu den Prostituierten, denen sowieso jede Form von Lebensrecht irgendwie abgesprochen wurde, ne? Umso tiefer man kommt, desto eher findet man Menschen, die an Jesu Lippen hängen und sagen, wenn das stimmt, dann gibt es Hoffnung für mich. Und das wäre total cool, wenn ihr das heute mitnehmen würdet aus diesem Ding. Jesus kommt, verkündet das Reich Gottes und für ganz viele Leute ist es Hoffnung. Sagt, wenn das stimmt, Gott hat angefangen zu regieren, dann könnte das mein Leben ändern.
Also wir könnten, ich finde, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Zeit gucken.
Ja, wir
also eigentlich habe ich gesagt, du guckst heute auf die Zeit.
Ja,
jetzt,
ich habe schon vor 10 Minuten gesagt,
da bin ich noch nicht geheiligt.
Ich habe jetzt schon vor 10 Minuten gesagt, wir hören demnächst auf.
Aber wo du so pastoral gewesen bist, machen wir es so, ich bete,
ja?
Und du darfst den aaronitischen Segen sprechen.
Wie wäre das? In die Kamera, ja okay, Kamera ich kann das rein. Auch in die Kamera rein. Alles klar,
lass komm, das doch machen.
Bete.
Jesus, von ganzem Herzen sagen wir dir dafür Danke, dass das Reich Gottes nahe ist. Es ist jetzt schon da und wir freuen uns darauf, einmal die ganze Fülle dessen erleben zu dürfen, was du für deine Kinder bereithältst. Wir danken dir dafür, dass die Macht des Satans gebrochen ist. Wir danken dir dafür, dass der Feuersee auf das Böse wartet und dass es wirklich so sein wird. Das Böse wird nicht das letzte Wort haben und Krankheit wird nicht das letzte Wort haben und der Tod wird auch nicht das letzte Wort haben. Du hast ihn entmachtet. Tod, wo ist dein Stachel? Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir immer wieder Vorgeschmack haben dürfen auf das, was Himmel eigentlich bedeutet. Ich danke dir dafür, dass du immer wieder Heilung schenkst, immer wieder Befreiung schenkst, immer wieder Triumphe über Sünde, über das, was Leben und Beziehung kaputt macht. Wir danken dir dafür, dass du uns erwählt hast, dass du rumgehst und das, was wir so aussehen in unserem Leben, dass du das aufgreifst, dass du wachst schenkst und das Reich Gottes sich unaufhaltsam ausbreitet. Das ist so eine entlastende, so eine optimistisch stimmende Botschaft und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.
Amen. Ich spreche den Segen und danach sage ich dann doch noch mal 3 Sätze. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir. Und sei dir gnädig. Gott, der Herr, wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Gute Nacht.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.